Jetzt die Tage hörte ich eins der bekanntesten Adventslieder in Deutschland. Wir in unseren Kreisen, wir singen dieses Lied nicht so oft, aber dort heißt es, wird der Zuhörer dazu aufgerufen, dem Herrn Tür und Tor zu öffnen, weil der Herr der Herrlichkeit kommt. Und dieses Lied, es hat seinen Ursprung in einem Psalmwort, und über dieses Psalmwort wollte ich zu Anfang kurz nachdenken. Lasst uns dazu lesen aus Psalm 24, die ersten vier Verse. Psalm 24, Vers 1 bis 4. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Er hat ihn gegründet über den Meeren und befestigt über den Strömen. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört. Hier wird uns als erstes der Zustand des Menschen beschrieben, so wie er eigentlich ist. So wie der Mensch auf die Erde kommt. Und dort sehen wir, dass der Mensch vor Gott dasteht und dem Herrn gehört die Erde. Er ist der große und allmächtige Herrscher über diese ganze Welt, und die Schrift sagt uns, dass die Völker der Erde vor ihm sind wie ein Tropfen am Eimer, ein Körnchen auf der Waagschale. Und wenn wir an der heiligen Stätte des Herrn stehen wollen, und ich möchte das mal so sagen, wenn wir in Gemeinschaft mit diesem Herrn leben wollen, dann ruft das Wort uns auf, dass wir unschuldige Hände haben, dass wir ein reines Herz haben sollen und dass wir uns nicht auf Trug richten sollen. Wenn wir aber in unser Leben hineinschauen, unsere Hände, sind die wirklich unschuldig? Neigen wir nicht manchmal dazu, Dinge ein bisschen zu beschönigen, damit wir besser vor den Menschen dastehen? Und das war eben die Notsituation, in der die ganze Welt lag, bevor eben der Herr Jesus kam. Das ist die Not, dass wir vor diesem Gott nicht bestehen können. Und deshalb ist es richtig, dass wir heute dieses Freudenfest feiern. Dass wir heute daran gedenken, dass eben der eine kam, der kommen sollte, damit wir vor Gott stehen dürfen. Und da heißt es weiter ab Vers 7. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Streit. Wir dürfen heute zusammen daran gedenken, dass dieser König der Herrlichkeit, vor dem wir eigentlich nicht bestehen konnten, dass er sich klein gemacht hat, dass er auf die Erde gekommen ist, Knechtsgestalt angenommen hat und gehorsam war bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Und deshalb haben wir den Vorteil, dass wir heute wissen dürfen, dass dieser Gott da ist. Und dass er gekommen ist, um die Schuld für uns zu tragen. Und in einer Strophe in diesem Lied heißt es dann auch, ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch mir erscheinen. Es war ein Anliegen dem Liederdichter, der dieses Lied geschrieben hat, dass der Herr Jesus selber zu ihm kommen sollte. Und das ist die Gnade, die auch wir heute erleben dürfen, dass der Herr Jesus, der auf die Erde gekommen ist, nicht nur auf die Erde gekommen ist, sondern als unser persönlicher Retter gekommen ist, dass wir heute auf diesen heiligen Grund vor Gott stehen dürfen, weil wir eben zum Thron der Gnade eilen können, weil er uns den Weg zu Gott freigemacht hat. Und wenn wir über diesen Unterschied nachdenken, dass wir einst Fremde waren und jetzt Gottes Hausgenossen sind, erfüllt das nicht unsere Herzen mit Dankbarkeit, mit Freude? Ich hatte erst diese Woche eine Situation, wo ich mit dem Auto unterwegs war, wo ich nicht mehr damit gerechnet hätte, dass ich heute hier und schon gar nicht so stehen würde. Aber weil wir eben in Christus sind und seine Kinder sind und als solche auch leben, deshalb dürfen wir voller Freude sein, weil wir diesem König die Türen aufgemacht haben und weil wir mit ihm zusammen leben, dem Starken und dem Mächtigen. Und lasst ihn uns auch jetzt in dieser Gebetsgemeinschaft dafür danken, dass er auf diese Erde gekommen ist, dass wir mit ihm leben dürfen. Und ihn auch bitten, dass er sich jetzt auch im weiteren Verlauf dieser Feier verherrlicht.
Weihnachten. Nacht heißt nach Hause kommen, aus dem Dunkel, aus der Nacht.
Heißt den Weg zu ihm genommen, der uns Licht und Heil gebracht. Weihnacht heißt die Lieb verkünden, allen Menschen nah und fern. Weihnacht heißt den Himmel finden in dem Heiland unserm Herrn. Weihnacht heißt im Krippelein sehen ewiges Leben, ewiges Heil.
Gottes Liebes Macht verstehen, die im Sohn uns war zuteil.
Weihnacht heißt die Liebe verkünden allen Menschen nah und fern. Weihnacht heißt den Himmel finden in dem Heiland unserm Herrn. Weihnacht heißt sich tief versenken in den Ratschluss seiner Gnade. Ihm das Herz und Leben schenken, der uns so geliebet hat. Weihnacht heißt die Liebe verkünden, allen Menschen nah und fern. Weihnacht heißt den Himmel finden, in dem Heiland unserm Herrn.
Und wieder ist es Freudenzeit, ist seliger Advent. Es kommt in unsere Dunkelheit der, der uns liebt und kennt. Er weiß, was unser Herz beschwert, kennt Satans Macht und List, weiß auch, was uns den Frieden stört, warum es dunkel ist. Und nun steht er vor unserer Tür, klopft an mit seinem Wort. Zu uns kommt er, zu dir und mir, drum schnell den Riegel fort. Was es auch sei, ob Sorgenlast, ob Nöt, Streit, Not und Schmerz, den Riegel fort, kein lieberer Gast, zieh ein in unser Herz. Mit ihm zieht ja die Freude ein und Segen für und für. Drum eile, Herz, und lass ihn ein, noch steht er vor der Tür.
Machen wir aus der Kindergeschichte eine Geschichte für Groß und Klein, also für alle. Ich hoffe, dass man das wenigstens ein bisschen sehen kann. Wer von euch kennt das Lied »O du Fröhliche, O du Selige, gnadenbringende Weihnachtszeit«? In der Geschichte geht es jetzt darum, wie das Lied entstanden ist. Das ist der Vater Falk, der im 17. Jahrhundert, nein, 1700, nee, 1813 und so weiter, da hat er ganz viele Waisenkinder aufgenommen und hier übt er mit denen gerade Weihnachtslieder, weil es war wieder kurz vor Weihnachten. Oder die kommen jeden Sonntag zu ihm. Er hat das nach dem Krieg gegen Napoleon, hat er das, die Kinder gesammelt, weil da viele, viele Kinder ohne Eltern geblieben sind. Und dann hat er die Kinder gesammelt und hat die in ganz unterschiedliche Häuser untergebracht, zum Beispiel bei den Schneidern, bei den Wirkern und so weiter, so dass die alle Kinder etwas lernen konnten, weil wenn die etwas gelernt hatten, dann konnten die im Leben auch weiterkommen. Wenn die nichts lernen, dann ist es halt schwierig. Und jeden Sonntag sind die aber zu der Familie Falk gekommen und haben dort wie Gottesdienste gemacht. Die haben Lieder geübt, haben Bibelverse erzählt, die sie in der Woche auswendig gelernt haben. Und der Herr Rath, so wurde er immer genannt, der hat dann eine Predigt dann dazu gehalten und hat mit den Kindern dann halt gesprochen. Und an einem Sonntag 1816 hatte der Herr Rath die Geschichte von dem verlorenen Sohn erzählt. Und die Kinder haben dann Bibelverse erzählt, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir und so weiter. Mehrere Bibelverse, wo es um die Heimat, um den Himmel ging. Und dann hat der Herr Rath noch was dazugefügt und hat erzählt, wie es damals bei ihm war. Er wohnte mit seinen Eltern in der Nähe von dem Meer. Und dann hat der Vater erzählt, ja, die Schiffe, die fahren alle raus. Und wenn die draußen irgendwo sind, dann zieht es die doch immer wieder nach Hause. Und das hat er den Kindern dann erzählt. Die Kinder haben gut zugehört. Und irgendwann überlegt er, wo ist unser Pietro? Der war irgendwie weg. Und die Frau sagte zu ihm, doch, der saß doch bei dir zu deinen Füßen auf dem kleinen Stühlchen, saß er und hat dir zugehört. Aber er selber hat ihn nachher nicht mehr gefunden. Dann geht er durch das ganze Haus, alle anderen Kinder schliefen schon, und er geht durch das ganze Haus und sucht dieses Kind. Und endlich, ganz oben hat er diesen kleinen Jungen gefunden, der saß. Und weil der Herr Rath vorher etwas über die Heimat erzählt hat, das hat ihm so das geweckt, wie es früher war, wo Mama noch gelebt hat. Das hat ihm das so deutlich vor Augen wiedergeführt, dass er nach oben gelaufen ist und sich, das sind die Sachen, die er früher anhatte, die er früher dabei hatte, als die Mama gestorben ist. Und das wollte er unbedingt, ist er nach oben gelaufen und hat ganz bitterlich geweint. Und dann, als der Herr Rath dann kam, hat er ihn genommen, gefragt, was hast du denn, mein Kind? Was ist los? Und dann schluchzt der Pietro nur, meine liebe Mama, meine liebe Mama. Und der Herr Rath nimmt ihn dann, legt ihn in sein Bett, weil es war halt schon spät, nimmt ihn, legt ihn in sein Bett. Und und dann überlegen die. Die Eltern, das ist Herr Rath und seine Frau, die sitzen an diesem Abend noch ganz spät und überlegen, wie können sie das Kinderherz erreichen, weil die haben den Jungen aufgenommen. Alle anderen Kinder hat er versucht, in irgendwelche Häuser abzugeben, dass sie etwas lernen. Aber dieses Kind, das konnte er irgendwie nicht abgeben. Und dann haben die sich erinnert, wie das damals war, als dieser Pietro zu ihnen kam. Das war so, dass kurz vorher diese Familie 4 Kinder begraben hatte. 4 Kinder sind an einer Seuche gestorben und die Eltern waren schon traurig darüber. Und dann ist der Herr Rath, es war schon Winter, es war ein stürmischer Tag, ist er draußen gewesen, irgendwo hingegangen und hat dann gesehen, wie eine Frau plötzlich, sie wollte sich noch versuchen, irgendwo an der Wand festzuhalten, aber sie ist einfach hingefallen, weil sie einfach nicht mehr die Kraft hatte. Und ein kleiner Junge, der neben ihr ging, der wollte noch versuchen, irgendwie der Mama zu helfen, aber es hat halt nicht geklappt, weil der war halt noch viel zu klein dazu. Dann hat Herr Rath ihm noch andere Männer gerufen und dann haben sie zusammen die Frau ins Krankenhaus gebracht. Und hier, die Mama war aber schon, man hat ihr gesehen, dass es ihr Ende war. Und dann wollten die versuchen, den Jungen wegzubringen oder irgendwo anders hin, aber das wollte er gar nicht. Er wollte unbedingt bei der Mama bleiben. Dann ist der Herr Rath hier auch dabei geblieben und hat gewartet, bis die Mama dann gestorben ist. Und dann fragt der Arzt, aber wo soll das Kind hin? Und dann sagt der Herr Rath, das wollen wir aufnehmen. Und als er, hier sitzen die und überlegen noch weiter, und als er dann so dieses Kind zu sich aufgenommen hat, dann erinnerte er sich, wie es damals war, als er wurde von seinen Ratsherren, also von der Stadtverwaltung, wurde er geschickt, dass er lernen sollte in einer anderen Stadt. Und die haben gesagt, wenn irgendwann mal ein Kind vor deiner Tür steht, dann weise es nicht ab, dann denk daran, das sind wir alte Ratsherren, wir kommen dann zu dir. Und daran musste er jetzt denken, deswegen konnte er diesen Pietro auch nicht abgeben, weil er das damals versprochen hatte, dass er das so machen würde. Und aber die haben es, also das hat überhaupt nicht geklappt, dass dieser Junge irgendwie Vertrauen gefasst hat. Die Mutter hat es immer wieder versucht, die hat an seinem Bettchen gestanden, hat aufgepasst, wenn er aufsteht, wenn er einschläft und hat alle Sachen, die er angezogen hat, selber gemacht. Aber dieses Vertrauen wollte irgendwie nicht so ganz aufkommen zwischen den beiden. Aber mit dem Herr Rath, also mit ihrem Mann, da hat der kleine Pietro sofort Vertrauen gefasst und hat sich auch von ihm zum Beispiel einen Gute-Nacht-Kuss geben lassen. Von der Mama hat das erduldet, aber er mochte das nicht so gerne. Und dann nach diesem Tag, wo der Junge dann so traurig war, hat Herr Rath ihn gerufen und hat gefragt, warum warst du eigentlich so traurig, was war los, was ist passiert? Und dann sagt der Junge, du hast über die Heimat erzählt. Und da musste ich an die Heimat denken, wie das damals so war und was meine Mama mir alles erzählt hat. Und dann erzählt er ihm alles, was die Mama ihm erzählt hat, wie sie wie sie mit dem Vater geheiratet haben, wie das in der Heimat war und was sie mit ihm vorhatte, weil die Mama hat gemerkt, dass sie schon schwach wurde und dann wollte sie ihm nach Deutschland an die See bringen und dort sollte er dann Fischer werden und so weiter. Und da sitzt er und erzählt er und erzählt er und irgendwann sagt Herr Rath, fällt dir denn noch irgendein Lied ein, was du von damals noch kennst? Dann überlegt er kurz. Und ja, ihm ist ein Lied eingefallen. Also ich kann die Worte nicht, die stehen hier, aber ich kann die nicht aussprechen, deswegen. Und dann überlegt er, der Junge fängt an zu singen. Und der Herr Rath, der überlegt, dieses Lied habe ich schon mal irgendwo gehört, aber wo? Dann irgendwann mal geht der Junge dann ins Bett. Vorher fragt Herr Rath noch, wenn wir das Lied finden würden und wenn wir das mit den Kindern singen würden, würde dir das gefallen? Und dann ging so ein Leuchten über sein Gesicht und dann hat der Herr Rath gemerkt, das wird wahrscheinlich der Weg sein, dass sein Herz aufgeschlossen wird. Und dann steht er abends vor seinem Bücherregal und überlegt, wo habe ich das Lied gefunden? Ich habe das schon mal gehört. Und dann überlegt er und hat dann ein Buch, das heißt Stimmen der Völker in Liedern. Und das nimmt er dann aus seinem Regal raus und ihm kommt der Gedanke, wie er damals den, der das Buch geschrieben hat, wie er den getroffen hat. Und er hat gesagt, sammel nicht irgendwelche Lieder, sondern sammel die, die das Volk gerne singt. Und dann überlegt er weiter und findet das Lied dann. Das ist ein Lied, was die Schiffer früher gesungen haben zur Marienverehrung. Und dann hat er gedacht, das Lied kann ich ja mit meinen Waisenkindern nicht singen, weil wir hier in Deutschland, wir verehren Maria nicht so, deswegen wir können das hier so nicht singen. Aber ich werde vielleicht andere Worte dazu dichten. Dann überlegt er und weil es schon ganz spät abends war, irgendwann hört er die Glocken und dann fällt ihm ein, ja, ich werde ein Lied dichten, was man zu Weihnachten, zu Ostern und zu Pfingsten singen kann. Und fängt dann an zu schreiben und als er das Lied fertig hatte, dann haben die immer wieder, der Pietro musste dann mit der Mama immer wieder irgendwo Besorgungen machen, weil Herr Rath wollte das mit den anderen Kindern einüben und dass es für Pietro eine Überraschung zu Weihnachten sein sollte. Und dann so üben die immer wieder, musste Pietro und die Mama irgendwo hin. Und das hat für die zwei, war das richtig gut. Die haben dadurch so mehr Vertrauen zueinander gehabt. Und das haben die immer weiter so geübt. Und dann irgendwann mal an Weihnachten kamen alle Kinder zusammen. Und jeder hat wo er gelernt hat, hat er die freien Stunden genutzt, um etwas zu machen. Zum Beispiel die Weberlehrlinge, die brachten dann Schürzen und Hosen, die Schneider brachten dann Jäckchen, die Wirker brachten Wollsachen, die Töpfer dann Spielzeuggeschirr, die Seifensieder, die Lichter. Also alles, was die damals gemacht haben, haben die selber gemacht und das haben die Kinder auch ganz gerne selber mitgebracht. Dann haben die an Weihnachten große Tische aufgestellt und jedes Kind hat dann etwas gefunden, was genau für ihn war. Und die haben sich dann gefreut, dass die so ein Geschenk bekommen haben. Und auf einmal stellt sich die Mutter, das ist die Frau Rath, die stellt sich hin und der Vater, der fängt an, auf dem Klavier zu spielen. Pietro hebt den Kopf und denkt und hört, das sind so ganz bekannte Töne. Und dann singt Frau Falk dann das Lied, O du fröhliche, O du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Welt war verloren, Christ ist geboren, freue dich, O Christenheit. Und dann hat sie das einmal gesungen und dann singen alle anderen Kinder auch mit, weil die kannten das ja mittlerweile, nur Pietro noch nicht. Singen alle anderen Kinder mit. Und Pietro steht und er hat allen Kummer vergessen. Dieses Lied, das war für ihn selber und das war der Schlüssel für die anderen, um sein Herz zu gewinnen. Und durch dieses Lied ist er dann aufgeschlossen geworden, ist dann anders geworden und hat dann gemerkt, er hat ein Stückchen Heimat zurückbekommen, weil es dieses Lied jetzt auch in Deutsch gab. Und dann, als die Mutter dann fertig gesungen hatte, als das Lied dann fertig war, weil der Herr Rat, der hatte nur eine Strophe gedichtet, die andere sind von anderen gedichtet worden, dann kommt er, wirft sich der Mutter in die Arme und sagt ihr dann, oh Mama, meine liebe Mama. Und dann war das Eis gebrochen und dann haben die auch weiterhin dieses Vertrauen gehabt.
Ich wollte ein kurzes Zeugnis geben von meinen Weihnachten 2021. Ich habe im Oktober 2021 einen Querschnitt erlitten und war dementsprechend dann auch ja, noch ganz frisch im Rollstuhl und musste meinen Weihnachten auch im Krankenhaus verbringen. Und ich war damals 16 Jahre alt und ich durfte noch nicht viel machen. Ein paar Wochen vorher durfte ich noch gar nicht sitzen, also ich durfte nur liegen. Und dann dachte ich mir, wie ist das Weihnachten, nur liegen, keine Familie, keine Geschenke. Das kann doch gar nicht sein, das ist doch kein Weihnachten. Ich habe dieses Jahr kein Weihnachten. Und dann ging es immer näher zu Weihnachten hin und dann kamen die Ärzte eines Morgens und meinten, du darfst jetzt wieder im Rollstuhl sitzen und darfst so langsam anfangen, immer länger zu sitzen. Und für mich war das sehr gut, wenigstens kann ich dann im Rollstuhl sitzen und ein bisschen durch die Klinik fahren. Und als ich dann das erste Mal so richtig im Rollstuhl saß und dann durch die Klinik gefahren bin, habe ich gesehen, unten in der Empfangshalle stand ein großer Tannenbaum mit ganz vielen Lichtern, aber das hat für mich irgendwie nicht so, ja, das war halt ein Tannenbaum, aber es war ja kein Weihnachten, es ist ja nichts, nicht Weihnachten für mich. Und dann kam es immer näher zu Weihnachten und dann kam auch der 24. und ich wusste, gleich ist der Gottesdienst, die fahren alle zum Gottesdienst und ich liege hier, es war schon abends, ich liege hier im Bett und ja, ich habe dann angefangen zu weinen und dachte mir, okay, für mich ist heute kein Weihnachten. Ich habe dann auch den Gottesdienst live mitverfolgt und auch während dem Gottesdienst, egal was der Prediger dann gesagt hat oder was vorgetragen wurde, ich musste so weinen, weil ich dachte, die reden da die ganze Zeit davon, dass Weihnachten im Herzen sein soll und ich mache mir hier Sorgen, dass Weihnachten nicht ist für mich. Und dann habe ich so langsam begriffen, gut, Weihnachten ist trotzdem. Ich lag dann da und dann haben wir uns unterhalten mit meinen Bettnachbarn und sie meinte, ja, ich habe nie so richtig Weihnachten gefeiert, das ist mir eigentlich fast egal, dass jetzt Weihnachten ist. Und da habe ich überlegt, wie kann das denn egal sein? Das Weihnachten ist doch sowas Besonderes, das war für mich immer was ganz Besonderes. Ich kann doch nicht Weihnachten hier sein und die feiert Weihnachten so gut wie nie. Dann meinte sie, gut, es gibt da Geschenke und ich fahre mal auf den Weihnachtsmarkt, dann trinke ich mal so einen Punsch oder so. Aber sonst ist das eigentlich so wie immer, nur dass man halt viel Geld ausgibt. Und dann dachte ich mir, okay, das ist doch nicht der Sinn der Weihnachten. Und da habe ich dann angefangen zu verstehen, dass Weihnachten auch anders sein kann. Und gerade an dem Abend war das so, normalerweise war das in der Klinik immer so, dass abends das WLAN ausgefallen ist, also weil dann haben sich meistens alle Patienten im WLAN eingeloggt und dann ging das so langsam und man konnte nicht wirklich irgendwie was über das WLAN machen. Und dann dachte ich mir, gut, oder vorher dachte ich mir, wie wird das sein, wenn ich nicht mal die Gottesdienste mitverfolgen kann? Nichts hören, nichts sehen, nur liegen und daran denken, dass zu Hause Weihnachten ist. Und an dem Abend, da hat das WLAN super geklappt. Also es war den ganzen Abend, nicht einmal hat's geladen oder ist unterbrochen, der Livestream. Ich konnte die ganze Zeit, das ganze Weihnachten, den ganzen Weihnachtsgottesdienst mitverfolgen und danach habe ich auch, um ja zu Hause so ein bisschen dabei zu sein, haben wir telefoniert über Video und dann haben die auch alle deren Geschenke ausgepackt und ich hatte ein bisschen was vorher gespart und ich dachte, okay, ich brauche das Geld jetzt nicht und habe dann nach Hause für jeden ein Weihnachtsgeschenk geschickt und dann habe ich auch gesehen, wie die zu Hause alle meine Geschenke aufgepackt haben und ich war so total berührt und dann habe ich auch gesehen, unterm Weihnachtsbaum lagen auch Geschenke für mich und die haben mir das dann auch gezeigt, so Tina, das ist für dich und Mama und Papa meinten, wir kommen morgen zu dir und dann kannst du auch alles auspacken. Und als ich dann nach Hause kam, oder als Mama und Papa dann am nächsten Tag zu mir kamen, das war der 25., dann haben die mir auch ganz viele Geschenke mitgebracht. Und da waren dann auch viele Geschenke von Menschen, die ich kaum kannte oder gar nicht kannte. Und ich habe die alle ausgepackt und ich habe gesagt, oder einiges habe ich dann da behalten, aber das meiste habe ich dann zu Mama gesagt, Mama, nimm das mit nach Hause, das brauche ich hier nicht. Und dann wusste ich, okay, die Geschenke, die brauchte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Die waren mir eher egal. Ich brauchte diese geistliche Gemeinschaft viel mehr zu Mama und zu den anderen. Die Geschenke waren mir in dem Zeitpunkt total egal. Und dann am 25. abends, als ich dann meiner Bettnachbarin alles erzählt hatte, die hatte dann auch ein bisschen mit uns Weihnachten. Mama hat damals immer so Lamanjou selber gemacht und die hat dann auch eins gekriegt und die hat sich total gefreut und meinte, so kenne ich das gar nicht, ich habe keine Familie, ich habe kein Weihnachten, das ist total schön. Und dann durften wir auch da mit ihr zusammen Weihnachten so ein bisschen schöner machen. Und am 26. war dieses traurig sein schon ganz vorbei, dann war für mich Weihnachten, und zwar Weihnachten im Herzen. Und seitdem hat Weihnachten für mich eine ganz, ganz neue Bedeutung. Weihnachten ist nicht mehr zu Hause Geschenke bekommen oder die Süßigkeiten-Tüten aus dem Gottesdienst, sondern das ist was ganz, ganz Besonderes. Weihnachten sollte in jedem Herzen sein und nicht ein Tannenbaum und Geschenke.
Und wieder ist Advent geworden. Und wieder ist das Weihnachtszeit. Und mitten in das Hasten Sorgen erscheint das Licht der Ewigkeit. Es lädt den Mensch im Weltgebrause zu stiller Selbsterkenntnis ein, auch zum Gebet in stiller Klause, und bittet, oh, lass Jesus ein. Sieh, harrend steht er vor der Türe und klopft laut und sachte an, drauf wartend, dass das Schloss sich rühre und froh ihm werde aufgetan. Doch, ach, wie oft ruft er vergebens, drum mache dich, mein Freund, bereit, denn kurz nur ist die Zeit des Lebens und hernach kommt die Ewigkeit. O, lass dich nicht vom Weltgetriebe nur hetzen, jagen ohne Ruh. Nein, denke auch an Gottes Liebe, was er dir gab, und was gibst du ihm wieder für das, was er an Weihnacht uns geschenkt? Drum lasset klingen unsere Lieder ihm, der aus Liebe an uns denkt, und lasst entschieden unsere Herzen und unser Leben ganz ihm weihen, damit wir gleich den Weihnachtskerzen stets scheinen in die Welt hinein. Amen.
Weihnacht, wer kann erfassen, wer kann ermessen, was Liebe vermag? Christ hat die Herrlichkeit verlassen, Jesus sein Leben, sein Alles uns gab. Wunder der Weihnacht, Wunder der Liebe, Gott kam als Mensch auf die Erde herab. Wunder der Weihnacht, himmlischer Friede, ward uns zuteil durch die göttliche Gabe. Wunder der Weihnacht, du bist das Größte, das jemals auf dieser Erde geschah. O, welche Gnade, Christus der Höchste, kommt Menschenkinder aus Liebe so nah. Wunder der Weihnacht, Wunder der Liebe, Gott kam als Mensch auf die Erde herab. Der Weihnacht, himmlischer Friede, ward uns zuteil durch die göttliche Gab. Wunder der Weihnacht, Kind in der Krippe, anbetend neigen vor dir wir uns heut. Heiland, o salbe du unsere Lippen, dich recht zu loben in ewiger Freud. Wunder der Weihnacht, Wunder der Liebe, Gott kam als Mensch auf die Erde herab. Wunder der Weihnacht, himmlischer Friede, ward uns zuteil durch die göttliche Gabe.
Wir freuen uns als Familie, wieder dabei sein zu dürfen. Einige kennen uns nicht. Ich bin die Mama von Daria. Daria ist schon 12 Jahre alt und sie war ehemaliges Frühchen, was 3 Monate zu früh geboren war und dadurch Hirnblutung hatte und ganz viele andere Komplikationen und dadurch ihre Behinderung hat. Wir sind als Familie dem Herrn dankbar, dass Daria jetzt schon 12 Jahre alt ist und wir sie jeden Tag aus Gottes Hand nehmen dürfen. Und durch sie hat Gott uns in vielen Sachen beschenkt und auch gesegnet. Ich bin auch dem Herrn sehr dankbar, dass er uns vorher oder mich persönlich sehr dafür vorbereitet hat. Und in meiner Ausbildung als Krankenschwester bin ich in einen Fachbereich gekommen, Behindertenpsychiatrie und Suchtbereich, und durfte dort Behindertenpflege auch lernen. Und im Nachhinein, wenn man zurückblickt auf das, was wir alles durchgemacht haben, kann ich dem Herrn nur die Ehre geben dafür, dass er vorher uns vorbereitet hat und auch die medizinische Ausbildung zu diesem gegeben hat, wo ich durch diese Ausbildung mein Kind persönlich auch pflegen darf und mit ganzen Herausforderungen zurechtkommen darf, oder wir als Familie auch. Und wir sind so erstaunt, wie Gott einfach führt und leitet. Und damals, als ich meine Ausbildung machte, das war nicht speziell von mir ausgesucht, dass ich in die Behindertenpflege, Psychiatrie und Sucht gehe. Aber als ich diese Ausbildung hinter mir hatte und keinen Platz, sei es in Behindertenpflege, sei es in Sucht oder Psychiatrie bekommen habe, dachte ich, Herr, du hast mich ausgebildet, du hast mir diese Spezialausbildung gegeben. Was hast du vor in meinem Leben? Ja, im Nachhinein dürfen wir sehen. Und als Daria damals geboren ist, hat der Herr uns Vers gegeben, ich weiß wohl, welche Gedanken ich über euch habe, Gedanken des Friedens, nicht des Leides, auf das ich euch eine Zukunft bereite, auf die ihr hofft. Und das dürfen wir jeden Tag erleben, das dürfen wir jeden Tag sehen. Und jetzt darf ich auch durch Gnade Gottes auch im Gefängnis mit Frauen arbeiten. Da hat meine Ausbildung wiederum mir viel Reichtum gebracht im Umgang mit Psychiatrie und Suchtkranken, weil das Gefängnis ist voll von solchen Menschen. Und ich würde euch gerne bitten, für diesen Dienst auch zu beten. Wir sind 12 Frauen, wir gehen ins Frauengefängnis und dürfen diesen Frauen die Hoffnung bringen, die sie nie im Leben gekannt haben. Sie dürfen im Gefängnis von Jesus hören. Und das war so ein erstaunlicher Weg. Die Schwester, die das seit 12 Jahren gemacht hat, die war eine kleine Gruppe von 3 Frauen. Sie sollte operiert werden und war so verzweifelt, wenn sie nicht mehr gehen kann. Die anderen 2 Schwestern, eine ist schon im Alter, wo sie ist zwar sehr treu im Dienst, aber zu zweit ist das sehr, sehr schwer zu bewältigen. Und sie hat so intensiv gebetet, dass der Herr einfach Gnade schenkt, kann, dass dieser Dienst nicht einschläft. Und zu dem Zeitpunkt kam eine Schwester bei uns in die Gemeinde, die im Gefängnis Klavier spielt, und hat uns von diesem Dienst der Bibelgesprächskreise erzählt und hat uns gesagt, dass da sehr Not ist. Und in meinem Herzen und auch anderen Schwestern war sofort der Gedanke, ich möchte dich auf diesem Platz haben. Und erst dachten wir, Herr, behindertes Kind, Familie, 6 Kinder, wie? Und der Herr hat mir an 2 verschiedenen Frauenstunden hat er mir Bibelvers geschenkt. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich bringe das jetzt nicht zusammen. Aber der Vers, der sagte mir, nicht du wirst gehen, sondern ich werde gehen. Und erstaunlicherweise, innerhalb von 2 Wochen haben wir diese Ausweise ins Gefängnis bekommen und dürfen diesen Dienst jetzt tun seit Ostern. Und jetzt kommt Weihnachten. Die Frauen sind verzweifelt. Die letzte Woche waren Schwestern da und sagen, die Frauen sind nicht zu motivieren, die sind am Weinen. Eine Frau ist dort, sie hat selbst ein behindertes Kind, sie ist sehr jung, hat 2 Kinder und 1 ist schwer behindert und sie ist verzweifelt, sie ist im Gefängnis durch ihre Sünden, sieht hat ein Kind, Schwerbehindertes, zu Hause, was sie nicht weiß, wie es versorgt ist, das ist beim Vater. Und diese Mutter ist voller Zweifel, voller Angst, voller Not. Und diese Frauen, die dürfen aber die Wahrheit des Herrn hören. Die dürfen von diesem Licht der Weihnacht hören. Und wir dürfen diese Wahrheit zu ihnen tragen. Und es haben sich schon zwei Frauen im Gefängnis bei uns bekehrt. Dem Herrn die Ehre dafür. Und ich möchte auch euch bitten, für diesen Dienst einfach zu tun. Es gibt sehr viele Gefängnisse in Deutschland und bei uns in Bielefeld ist das größte Gefängnis, auch Frauengefängnis. Und der Herr hat die Türen aufgemacht und wir sind ihm sehr dankbar dafür und brauchen Gebetsunterstützung. Deshalb stehe ich auch hier vorne und möchte euch darum bitten, dass ihr für uns mitbetet, weil jedes Gebet ist vor dem Herrn wertvoll. Danke.
Ja, liebe Geschwister, ich schaue so im Saal hinein und schaue und schaue und ich sehe viele, viele neue Geschwister, viele neue Gesichter. Wenn ich mir so zurückerinnere, wie wir angefangen haben, sind viele, viele von denen, die damals dabei waren, sind schon in der Ewigkeit, haben schon das Ziel erreicht. Es sind viele neue dazugekommen, die heute nicht dabei sind. Aber wir freuen uns, dass auch dieser Dienst nicht eingeschlafen ist, wie die Schwester eben sagte, wo eine Gefahr entstehen kann. Wir freuen uns, dass dieser Dienst weitergeht und dass doch viele sich aufgemacht haben, auch heute dabei zu sein. Ich freue mich ganz besonders, dass viele Kinder dabei sind. Das heißt, wenn die Kinder dabei sind, sind auch die Eltern dabei. Weil ganz oft ist es so, dass ein Kind nicht kann ohne Mama oder Papa hinkommen. Und dann ist es eine doppelte Freude, ein doppelter Segen. Die Kinder nehmen was mit und die Eltern nehmen was mit. Und dann ist das zu Hause, wird bestimmt darüber wieder nachgesprochen oder durchgesprochen, was ist gewesen, was ist geschehen, was das für eine Arbeit ist, was das für ein Dienst ist. Ich möchte es ganz kurz tun, wir haben auch nicht so viel Zeit. Diese Gruppe ist schon sehr lange, existiert schon sehr lange, seit 2000, ganz leicht zu behalten. Seit 2000 existiert diese Gruppe, das heißt 23 Jahre schon ist diese Gruppe im Leben und dient. Es war doch ein schwieriger Weg. Die ersten fast viereinhalb Jahre war ich nicht dabei, aber da waren Bruder Nico dabei und noch andere Geschwister. Das war ein schwieriger Weg, nicht wahr? Mit viel Herausforderung, mit viel Gebet, mit viel Anliegen, mit viel, viel, viel Nachfragen, Anklopfen, Einladen. So war es bei mir oder zu meiner Zeit. Und der Herr hat Gnade geschenkt. Wenn wir es heute so zurückschauen, ist die Gruppe eine große Gruppe geworden. Heute sind wir so ein kleines Teil davon, aber wenn wir uns mal in der Freizeit treffen, da sind wir um die 160, 180 Personen. Das heißt nicht nur Behinderte, nein. Es sind auch viele gesunde Geschwister dabei, die unterstützen. Die sich die Zeit genommen haben, die verstanden haben und gehört haben den Ruf des Herrn und sagen, wir kommen mit. Wir unterstützen unsere Geschwister bei der Pflege. Wir unterstützen unsere Geschwister bei der Küche, in der Küche. Kindergeschichten werden erzählt. Gottesdienste werden gestaltet. Es werden viele Aktivitäten organisiert und durchgeführt. Als Gruppe machen wir auch Treffen. Also viermal im Jahr ist mindestens ein Treffen. Zweimal im Südregion, zweimal im Nordregion. Und jetzt, drei Jahre. Das dritte Jahr, dass der Herr uns das aufs Herz gelegt hat, eine Weihnachtsfeier mit der Gruppe durchzuführen. Ist noch gar nicht so lange her. Wir sind eigentlich in diesem Dienst jung. Deswegen, Geschwister, lasst uns mutig anpacken, mutig vorangehen und dabei zu sein. Wir sind dem Herrn sehr dankbar, dass er auch uns immer wieder Freudigkeit schenkt, und die Wege zu machen, Wege zu fahren, die Dienste zu tun. Wir haben, sagen wir mal, vor der Corona-Zeit noch mehr unsere Geschwister zu Hause besucht. Es war doch mehr unterwegs, wir haben zu Hause besucht, aber die Corona-Zeit hat uns irgendwie ziemlich, ziemlich zurückgeworfen, nicht wahr? Wir sind in diesem Dienst, sage ich mal, ziemlich fast eingeschlafen. Und das ist mein persönliches Anliegen und unser persönliches Anliegen, dass wir dafür beten, dass dieser Dienst, wenn der Herr will, wieder aufgefrischt wird, dass wir Geschwister zu Hause besuchen. Nicht jeder kann dabei sein. Das wissen die Mitarbeiter ganz besonders. Ja? Nicht jeder kann dabei sein bei dem Fest oder bei der Freizeit, bei den Treffen. Wir sind zu Hause, Geschwister, die einfach liegen, nicht rausgehen oder Krankheit haben, die nicht raus, wo sie nicht rausgehen dürfen. Und darum, lass uns dafür beten, dass wir wieder Mut bekommen, auch wir, auch ich persönlich, diesen Dienst wieder in der Hand zu nehmen und zu Hause unsere Geschwister zu besuchen. Betet dafür, dass der Herr auch diesen Dienst segnet. Wir freuen uns sehr, dass in der letzten Zeit doch mehrere Brüder dazugekommen sind, die diesen Dienst tun. Unsere jüngere Brüder, freue ich mich sehr. Ich bin einer von den Ältesten von denen, wo ich dabei bin. Die jüngeren Brüder übernehmen das, die haben bessere Gaben, die können das besser machen. Ich freue mich sehr herzlich dafür und möchte auch dafür beten, dass auch weitere Brüder dazukommen, diesen Dienst tun. Wir sehen, die ganze Welt entwickelt sich viel weiter. Ja, ob das jetzt in der künstlichen Intelligenz ist, wie so gut gesagt wird, ja, oder auch überall, in allen Hinsichten. Ja. Und die Ältere, so wie ich bin kurz vor 60, bald 60, ich komme schon nicht so gut mit wie die jüngeren Leute. Und das ist schön, dass wir jüngere Brüder haben, die da gut mitkommen. Von Nico will ich gar nicht sprechen, der kommt uns allen voran mit der ganzen Computertechnik, da sind wir alle lange, lange hinterher. Aber wir freuen uns, dass Nico das tut, der hat diese Gabe, lass uns besonders für Nico beten. Er wird auch älter, er bleibt nicht jung, so wie er war vor 20 Jahren. Und er braucht unsere Gebetsunterstützung, der macht sehr viel, viel Arbeit zu Hause. Ich mach das einfach öffentlich, damit ihr Geschwister wisst, dieser Dienst wird sehr viel von zu Hause organisiert. Sehr viel, sehr viel. Und das ist wirklich eine große Arbeit für Nico, der das tut. Und Gott schenkt Gnade, schenkt Segen und Freude. Noch, was ich noch kurz erwähnen möchte, wir haben letztes Jahr noch einen Dienst begonnen. Dieser Dienst ist bei uns, wir nennen ihn Eltern und Kinder. Das heißt, wir haben schon ein Treffen durchgeführt und eine kurze Freizeit, eine Wochenende Freizeit, wo Eltern mit besonderen Kindern zur Freizeit kommen. Dieser Gedanke, besonderen, ist mir so wichtig geworden, weil wir dieses Jahr in Kralsheim waren. Und der Bruder, der das Treffen so durchgeführt hat, hat immer wieder betont, ja, Eltern mit besonderen Kindern, Eltern mit besonderen Kindern. Ich dachte, wir sind so irgendwie gewohnt, Eltern mit behinderten Kindern, Eltern von behinderten Kindern. Ja. Geschwister, ein sehr guter Gedanke. Eltern von besonderen Kindern. Das hat mich so ermutigt, so erfreut, dass es wirklich nicht einfach so ist. Man will doch auch hier gute Gemeinschaften haben. Liebe Eltern mit besonderen Kindern. Wir haben bestimmt eine Freizeit durchgeführt und nächstes Jahr ist wieder geplant, eine Freizeit für solche Eltern, also das heißt von Freitag bis Sonntag, eine kurze Freizeit, wo wir auch da wollen, zusammen den Segen Gottes erfahren, wo wir möchten Brüder einladen, die uns zu bestimmten Themen auch Erklärungen oder weiterhelfen möchten. Letztes Jahr war ein Kinderarzt dabei, der auch ein sehr schönes Thema gebracht hat, ja, von uns aus, so wie das sehen, wirklich in der Erziehung der Kinder, in der Förderung der Kinder, das war sehr gut. Ich möchte auch hier, wenn Eltern, wir sehen hier, dass doch mehrere Eltern mit besonderen Kindern dabei sind, meldet euch bei uns, wenn ihr Interesse habt an solchen Treffen, an solchen Gemeinschaften, dann werden wir das auch weiterleiten. Man kann natürlich auch viel mehr erzählen über die ganze Arbeit, aber die Zeit ist auch so kurz, wir haben noch Weihnachtsfeier und wir wollen noch dem Herrn unsere Mitte einladen, immer wieder verherrlichen. Wisst ihr, ich dachte so, und saß ja, ich bin seit Ende 94 in dieser Gruppe dabei. Das ist 19 Jahre. Oh, 2004, Entschuldigung. 2004, also das heißt 19 Jahre. Ungefähr so, ich glaube Oktober, November war das, wo wir damals ein Treffen in Bad Oeynhausen hatten. Dann ist das so in meinem Herzen klar geworden durch das Wort Gottes, dass ich dabei sein darf bei diesem Dienst, obwohl ich keinen von den behinderten Geschwistern nicht zu Hause, nicht in der Umgebung, die ich in der Verwandtschaft habe. Der Herr hat seinen Segen geschenkt. Und ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal beim Treffen dann dabei war und so von Nico offiziell eingeladen, das Treffen durchzuführen, da hat mir der Herr ein bestimmtes Wort, ein schönes Wort aufs Herz gelegt. Und das Wort ist mir immer noch so wichtig. Das war damals so und ich möchte auch jetzt nochmal das Wort lesen. Und das Wort habe ich damals gelesen, Psalm 115, des ersten Vers. Nicht uns, o Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre um deine Gnade und Treue willen. Geschwister, diese Gruppe existiert, aber sie möchte den Herrn verherrlichen. Sie möchte den Namen des Herrn groß machen. Und das ist das Ziel dieser Gruppe, noch viele, viele Menschen, die eine Behinderung haben, zu erreichen. Und in diesem sind wir alle, können wir alle mitbeteiligt sein. Nicht uns, Herr, nicht uns. Wir wollen dem Herrn die Ehre geben, die Ehre bringen, dass er auch weiterhin diesen Dienst tut und weiterhin wirklich viele Menschen auch anspricht, dass die Gruppe noch wachsen kann. Man staunt immer wieder. Ich dachte immer wieder so damals, als wir angefangen haben, die Freizeiten, die wurden immer voller, immer voller, immer voller. Ich dachte so, viele kennen ja Essentor. Irgendwann mal platzt Essentor aus allen Nähten. Wir können nicht so viele Menschen aufnehmen. Und doch, dann sind Menschen weggezogen, sind Geschwister heimgegangen. Und das ersetzt sich so immer wieder. Und immer wieder, wir haben immer wieder Platz und Möglichkeit. Und dann auf einmal hat sich die Dirigentenschule aufgetan. Da können wir da Plätze mieten. Und so ist das. Dann können wir immer wieder, so sorgt der Herr. Wir machen uns Sorgen, Gedanken, wird es werden. Aber der Herr sagt, guck, jetzt hast du wieder da die Möglichkeit. Jetzt können die Geschwister dahin gehen. Und jetzt dürfen wir auch den großen Saal benutzen. Brauchen wir nicht in die Küche hin und her fahren. Ne? Den großen Saal benutzen, wo alles schön organisiert ist, schöne Aufnahmen machen können. So ist der Herr zu uns. Geschwister, lasst uns weiter beten, dass der Herr sich durch den Dienst dieser Gruppe verherrlicht.
Es gibt ein Land, das Heimatland der Seligen, wo nach dem Tod kommt der Lohn. Du Land, du Himmelsches, du sein bei deine dort zusammen, das haben wir getan zu Jesu Blut. In uns den Himmel ja und Amen und tröstet uns mit seliger Luft. Ein wunderschön schönes Land und keine Schmerzen, von Leid und Tränen werden niemals sein. Wir werden jubilieren dort bei Heiland, in jene wundervolle Heiligland. Wir werden sein, bald alle dort zusammen, das singet uns den Himmel, ja und Amen, und tröstet uns mit Segelung. Es gibt ein schönes Haus des Herrn, die Schönheit ist der Heiland dort. Wir singen die goldene Krone für uns bereitet den Segenort. Wir werden sein bald alle dort zusammen, das haben eigen dann zu Jesu Blut. Er schenkt uns den Himmel, ja und tröstet uns mit Segelung. Man wartet schon auf unser Tod der Heimat, die Last belassen in der Fern. Zum großes Mal führt uns der Heiland, da sind wir dann auf ewig bei dem Herrn. Wir werden sein, bald alle dort zusammen, das haben wir getan zu Jesu Blut. Wir schenken dort den Himmel, ja und Amen, und tröstet uns mit Segen.
Wir sehen uns am Sonntag. zum Essen. Um zwei. So rief ich ihn nach und ich winke dabei. Es war unser Pastor. Er hatte schon oft uns gut zu besuchen vergeblich gehofft. Was will er wohl fragen? Gibt's Tadel, Kritik? So dachte ich heimlich mit skeptischem Blick. Doch lang könnte ich den Besuch nicht verwehren. So lud ich hinein, doch ich tat es nicht gern. Ich rüstete mich in den kommenden Tagen auf jede erdenkliche, peinliche Frage. Ich grübelte, forschte und ja, in der Tat, zu allem hatte ich eine Antwort parat. Nur Sonntag zur Kirche muss ausreichend sein. Das Geld verdient sich ja nicht von allein. Da brauche ich schon Montag bis Samstag dazu. Es reicht völlig aus, wenn am Sonntag ich ruhe. Für Antwort zu tragen, ihm geht es nicht leicht. Ich bin nicht begabt und habe nicht so reich. Ich arbeite hart mit eigenen Händen. Da bleibt nicht viel übrig, um anderen zu spenden. Zu Kinderstunden nach Spielenverein reicht oft uns die Zeit nicht. Da sieht man wohl ein. Zum Krankenbesuch sind die Nerven oft blank. Hab selbst einen Vater daheim, der ist krank. Der Tag kam heran und wir gingen zum Tisch. Gespannt saßen wir bei Salat und bei Fisch. Doch irgendwie kann es nicht so wie gedacht. Ich hatte umsonst mir die Sorgen gemacht. Wir sprachen von Alltag, Beruf und von Haus und gingen die Themen zu reden nicht aus. Den Lieblingsfest hat er von mir nur erfragt. Ich hab ihn Johannes, der 16, gesagt. Was anderes fiel mir nicht ein auf die Schnelle. Ich holte die Bibel und zeigte die Stelle. Nur eines erschien mir als sehr interessant, dass er unser Löffel sehr wertvoll empfand. Dann ging er nach Hause, nach Kaffee und Kuchen. Wir sagten, er kann uns gern wieder besuchen. Wir winkten ihm nach und es winkte auch er. Ich dachte bei mir, das war gar nicht so schwer. Doch dann in die Küche fiel uns etwas auf und unangenehm nahm die Sache den Lauf. Wir putzten den Tisch und entdeckten dabei, da lagen zwei Löffel, doch waren es mal drei. Der Pastor nahm ihn ganz bestimmt aus Versehen. So sagten wir uns, ja, das kann schon geschehen. Sicher bringt er ihn zurück, wenn er kann. Und weiterhin dachten wir nicht mehr daran. Die Tage verstrichen, ein Jahr ging dahin. Da kam uns die Löffel zurück in den Sinn. Und plötzlich entschwand mein Verständnis dafür, was denn dieser Mann sich, so dachte ich mir. Bis jetzt habe ich mich nicht zu fragen getraut. Doch hat er vielleicht unser Löffel geklaut. Ich stelle ihn zur Rede. Er soll uns ganz klar berichten, was mit unser Löffel geschah. Am folgenden Sonntag kam ich nicht zur Ruhe. Ich riss mich zusammen und ging auf ihn zu. Doch fiel es mir schwer und ich merkte schon bald, der Ton, den ich wählte, war eisern und kalt. Wo ist unser Löffel? Ein Jahr ist das her. Mir kam nicht zustande. Ich atmete schwer. Das Lächeln des freundlichen Mannes entschwand und schmerzhaft getroffen er von mir nun stand. Dann leise, fast flüsternd, die Lippen erregt, ich habe ihn in deine Bibel gelegt. Du gingst in die Kehle und sorgst für Trank, ich legte die Bibel zurück in den Schrank. Ein Jahr ist das hier, ja, da hast du wohl recht. Dann sagte er nichts mehr und mir wurde schlecht. Er wandte sich um und mit Augenblick ließ er einen elenden Heuchler zurück. Ich wollte ganz kurz auch so ein bisschen erzählen, so spontan. Heute hat mich Nelle abgeholt zu Weihnachten, zu diesem Feier. Und sie hat mitgebracht Adventskalender. Das hat Rita Amsel gesagt mir, dass ich bekomme Adventskalender. Ich habe nicht verstanden, was von Adventskalender, und gesagt, ich brauche das nicht. Sie hat versucht, mir zu erklären, ich habe das nicht verstanden. Heute kommt Nele rein und die ganze Tüte voll. Und dann haben wir aufgemacht in eine Tüte schwarze Tee. Und das ist für den ganzen Monat, sagte sie, das alles, das brauche ich. Das ist halt Lebensmittel. Und ich habe gestern Schuhe gekauft. Ich habe mir gedacht, jetzt diesen Monat. Und der Herr hat gesorgt für den ganzen Monat. Rita sagte, da alles liegt, was ich brauche.
Ja, ich heiße Eduard Seifert aus Ahrensberg. Ich habe jetzt kein Zeugnis zu Weihnachten so explizit, aber ich habe in mein Zeugnis zwei Weihnachtspassagen eingebaut. Ja, ich möchte ganz kurz erzählen von dem, was der Herr getan hat. Ein Vers aus Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ja, das tut unser Herr. Wir können das nicht immer. Also bei uns Menschen, besonders in meinem Leben, greift oft das russische Sprichwort «Хотел как лучше, а вышло как всегда». Und bei mir war das so, der Herr hat mich gefunden, als ich 17 war, in einem, so aus einem kriminellen Umfeld, ja, und auch abhängig, ja, und so. Als ich zu ihm kam, war ich seelisch eine Ruine, das muss man so sagen, einfach, ja, mit allen charakterlichen Unfällen, ja, oder misslungenem Charakter. Und dann wurde ich mit 18 Jahren getauft, dann kam in die Gemeinde, mit 20 habe ich geheiratet, wir haben 7 Kinder. Und ich denke, ich kann das so sagen, dass der Herr hat in meinem Herzen schon die Liebe zu ihm gesehen. Es war so einmal, dass wir zu Hause Weihnachten feiern wollten, am 24. Meine Kinder waren noch recht klein und ich war immer sehr... Ich habe sehr viel gefordert von den Kindern. Von mir nicht, aber von den Kindern. Teilweise habe ich das auch nicht gesehen selber, ja. Und ich habe den Kindern vorher schon gesagt, wenn ihr gehorsam sein werdet, dann gibt es Geschenke. Ja, so ist eigentlich nicht schlecht als Motivation, aber ich habe die dann so erpresst damit, ja. Es kamen natürlich Fehler, wo sie nicht gehorsam waren. Und ich habe dann an diesem Weihnachten gesagt, jetzt gibt es keine Geschenke. Ja, das war für die Kinder so ein Schmerz. Die haben sogar angefangen zu weinen. Und dann hat meine Frau mich zurückgerufen und sagte, das kannst du nicht so machen. Ja, und dann bin ich von meinen Prinzipien abgerückt. Und dann habe ich sogar um Vergebung gebeten. Und es kam dazu, dass ich 2019 eine Diagnose bekam, eine erstmal vermutete Diagnose, eine Differentialdiagnose, Sarkom, Knochensarkom, weil ich wurde untersucht, ich habe sehr viele Schäden in den Knochen. Und man dachte, der Radiologe dachte, das wären Metastasen. Und dieses würde mir wahrscheinlich so 2-3 Monate Leben ermöglichen, weil das sehr viel war, überall, im Schädel, überall. Das hat sich nachher, haben die Onkologen später korrigiert, zu einem Knochenmarkkrebs, multiples Myelom, ist nicht heilbar, aber man kann das sehr gut einfrieren, so wie jetzt auch. Ja, ich bin nach der Therapie 2020 sehr gut eingefroren oder das ist im Stillstand. Aber was ich sagen wollte, der Herr, alles dient zum Besten. Der Herr hat dieses Verlangen gesehen, dass ich ihm eigentlich ungehindert dienen wollte. Und durch diese Diagnose bekam mein Ich einen sehr empfindlichen Schlag, ja, sehr empfindlich. Ja, ich musste dann auch in den Rollstuhl für eine Zeit, das war dann ein halbes Jahr, aber erstmal wusste man ja nicht, dass ich nach einem halben Jahr wieder nach der Therapie raus durfte. Deswegen, als wir gerade die Treppe runtergingen in den Speisesaal, habe ich nach dem Aufzug gesucht. Ich dachte, hier sind so viele Rollstuhlfahrer. Wo ist der Aufzug? Ja, ich wusste nicht, dass man das von außen befahren kann, den Speisesaal. Dieses Denken habe ich immer noch, ja. Und 2019 bekam ich dann meine Diagnose, auch im Oktober, und war dann schon im Rollstuhl. Und dann kam das Weihnachten. Und das war ein sehr, sehr schönes Fest. Ja, der Papa war dann wie ein Lamm im Rollstuhl, auch tiefer als viele Kinder, ja. Und der Papa war lieb, ja, der hat auch etwas teurere Geschenke bestellt als sonst, ja. Aus dem Budget ein bisschen hinausgegangen über das Budget, ja. Und das war sehr schöne Atmosphäre, ja. Und überhaupt ist mir auch jetzt, ich habe ja eine gewisse Prognose, es ist mir viel leichter, dem Herrn nachzufolgen, viel leichter ihm auch, ja, wie soll ich sagen, im Dienst nicht mehr so viel Rücksicht auf mich zu nehmen und so weiter. Ja, das wollte ich ihm bezeugen, was der Herr tut. Der tut wirklich alles zum Besten, auch wenn es äußerlich vielleicht schwer ist oder vielleicht sogar tödlich ist, ja. Aber der Herr weiß warum. Ihm sei die Ehre.
Wie soll ich dich empfangen, mein Herr und Heiler du? O Eile voll Verlangen, Herz, deinem kenn ich zu. Und was willst du ihm bringen? Nur Alltagsstaub und Leid und so viel eigenes Ringen und Erdenherrlichkeit. In Demut und in Stille sei einzig dein Begehr, dass er dir selber fülle, das Herz so arm und leer, mit Freude, Trost und Gnade. O unerschöpfte Fülle, kein Herz, das er nicht lade, dass er nicht segnen will. Drum eile ihm entgegen, das Herz in Liebe brennt und seinem reichen Segen zum heiligen Advent.
Wirklich war in Davids Heimatlande, lag in der Krippe da, auf Stroh der Menschen Heiland. Schafhirten, die wohl arm und dann noch reiche Weisen finden in Bethlehem das Ziel der langen Reise. Dort in der dunklen Nacht leuchtet hell für dich dieser schöne Stern. Dort im Osten flieg, Seele, schwing dich auf von dem Erdenlicht in die Himmelswelt unseres Gottes. Freude ist hier und dort, ganz nah ist unser Retter, und wie der Engelchor, wir singen frohe Lieder. Er ging den Lebensweg von Krippe bis zum Kreuze und führt uns so zurück
in seine Vaterarme. Dort in der dunklen Nacht leuchtet hell für dich dieser schöne Stern. Dort im Osten flieg, Seele, schwing dich auf von dem Erdenlicht in die Himmelswelt unseres Gottes.
Ja, wie schon gesagt wurde, die Gruppe ist schon mehrere Jahre zurück entstanden, aber an 98, damals wusste ich noch nicht, dass es so eine Gruppe geben wird. Und das war damals für mich sehr schwer. Das war das erste Weihnachtsfest, wo ich dann im Krankenhaus verbringen musste. Und ich muss sagen, sogar im Halbbewusstsein nur. Ich konnte nicht mal ganz bis zu Ende überlegen oder reden. Nach der OP am Rücken. Und ja, Papa lag zu Hause schwer krank an Krebs. Und mir wurde auch gesagt, sie wussten nicht, ob sie mir helfen könnten. Und ja, nach der OP, dann gab es noch sehr viele Probleme danach. Aber das war die erste Weihnachten so im Krankenhaus. Nachher folgten noch mehrere dazu. Zwischendurch wieder zu Hause, aber dann auch wieder im Krankenhaus. Und ja, aber solange man zu Hause ist, solange man Weihnachten zu Hause in der Familie ist und alles, habe ich festgestellt, dann schätzt man dieses nicht bis zu Ende, was das heißt, Weihnachten zu Hause mit der Familie zu sein. Erst wenn man dann so alleine da liegt, so mit großen Schmerzen, dann kommt das bis dahin. Aber über das alles ist noch, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn man Jesus nicht im Herzen hat auf Weihnachten. Es war schwer und alles, aber dieser Trost und diese, ich weiß nicht, ich finde gar nicht Wort, das auszudrücken, gerade in diesen schweren Stunden, wenn du nicht ein nach ausweist mit deinen Schmerzen und kein Mensch dir helfen kann, und dann spürst du so diese Nähe Gottes, wo dass dir so kein Zittern ankommt. Der Herr ist hier, der sieht dich. Der Herr ist hier und er hat es zugelassen und das ist alles zum Besten. Jetzt nach diesen vielen Jahren schon hat man so viele Gebetserhörungen erlebt und so die Nähe Gottes erlebt und da muss man sagen, ja, auch in Schmerzen und Krankheiten, wenn der Körper auch sehr leidet, aber diese Freude im Inneren, die wächst. Und auch zu Weihnachten besonders bin ich dann immer so sehr dankbar. Ich weiß, ein Jahr war ich auch so im Krankenhaus auf Weihnachten, auch Neujahr. Dann dachte ich, übergehen ins neue Jahr mit der Gemeinde, nicht mit Gebet. Das war für mich, ja, wie soll das ganze Jahr dann gesegnet werden? Aber Gott segnet auch, wenn wir alleine so da sind. Und ich hatte noch eine Zimmernachbarin. Sie sagt, ich bin immer übergegangen ins neue Jahr mit dem Fernseher. Das war für mich überhaupt ganz schlimm. Aber dann habe ich gebetet, Gott hat ganz Ruhe geschenkt, mich auf die andere Seite gedreht, sodass ich das Fernseher nicht sehe und gebetet. Und wisst ihr was, Geschwister, das nächste Jahr, auf Übergang ins neue Jahr, dürfte ich so eine Freude erleben. Für einen Jungen, wo ich schon so lange gebetet habe, der hat sich beim Übergang ins neue Jahr bekehrt. Das war für mich, dann habe ich gesagt, das ist die doppelte Freude für das letzte Jahr. Und das war eine ganz große Freude auch für die ganze Gemeinde. Und deswegen wollte ich auch sagen, wenn Gott erhört Gebete, manchmal wundere ich mich, dass Gott, für etliches beten wir lange und dann verlieren wir den Mut. Ja, erhört Gott überhaupt?
Und manchmal, wir haben unser Seufzer nur noch nicht mal ganz ausgesprochen. Und dann ist die Hilfe schon da. So war es auch jetzt diese Tage, wo ich schon zugesagt hatte. Und ja, ich war noch so ein bisschen hin und her mit Fahren, ist auch schwierig. Und auf einmal schreibt Nika, wir können dich mitnehmen und abholen. Das war für mich wieder so eine Gebetserhörung. Und wo wir das schon alles besprochen hatten, jetzt fahre ich einmal abends raus. Ich bin da verantwortlich für die Vögelchen, für die Kanarienvögelchen zu füttern. Und ich habe gesehen, das soll Minus werden. Dann dachte ich, ich muss die noch ein bisschen da zumachen mit Folie, dass wenn ich weg bin, dass denen nicht kalt ist. Jetzt fahre ich raus und das wird ja so sehr schnell dunkel. Und ich hatte mich auch nicht richtig warm angezogen, weil ich einfach die Folie wollte runtermachen und festmachen und das war's dann. Jetzt fahre ich raus und habe aber nicht daran gedacht, dass es viel geregnet hatte. Und ich musste von einer Seite ein bisschen aufs Gras fahren. Jetzt fahre ich da drauf und mache alles fest. Jetzt will ich rückwärts. Und das geht nicht. Es wird dunkel. Handy nicht dabei. Ja, was kann ein Rollstuhlfahrer machen? Und ich habe noch versucht selber hin und her, aber das hat sich immer tiefer reingewühlt, der Rollstuhl. Ich habe schon gesehen, ich komme da nicht alleine raus. Was machen? Jetzt geht auf einmal die Tür auf aus so einem Ausgang, wo ja in dieser Zeit keiner mehr rausgeht. Und da kommt ein ganz fremder Bruder raus. Und ich hab nicht gesehen, wer das war. Ich habe nur gerufen, ob er mir nicht helfen könnte. Er kommt dabei, schaut sich das alle an, ist zurückgegangen, hat dann was geholt zum Raushelfen. Und nachher haben wir uns zusammen so überlegt, wie Gott wunderbar ist. Ich hatte das Seufzer nur noch nicht mal zu Ende ausgesprochen, muss ich so sagen. Gott hört schon, bevor wir rufen, wenn wir in Not sind. Und dann war die Hilfe schon da. Und das war für mich so wunderbar, weil es war auch kalt draußen. Und ja, der Herr hatte wunderbar erhört und geholfen. Da hat er auch gesagt, ich gehe eigentlich nie zu dieser Tür raus. Ich gehe immer von anderer Seite, weil das Auto ja von der anderen Seite steht. Aber er wusste auch nicht, warum er herausgegangen ist. Aber das hat der Herr gemacht. Und so wunderbar ist unser Herr, ja. Und ich habe hier nicht direkt für Weihnachten ein Gedicht, aber dafür ist der Heiland da. Wenn manchmal dir scheinet das Leben zu schwer, wenn Sorgen dich drücken, das Herze so leer, wenn alles versagt, keine Hilfe dir nah, siehe, dafür ist gerade der Heiland da. Wenn dich die Menschen auch missverstehen, vielleicht dich verleumden und übersehen, und wenn dir bitteres Unrecht geschah, sieh, dafür ist gerade der Heiland da. Wenn Berge an Arbeit sich türmen vor dir, wenn Mut und Kräfte versagen schier, in Krankheit und Schmerzen, Angst und Gefahr, siehe, dafür ist gerade der Heiland da. Für jeden Kummer und Traurigkeit in schlaflosen Nächten und Einsamkeit, wenn niemand auch deine Träne sah, sieh, dafür ist gerade der Heiland da. Wenn Leid und Dunkel die Erde bedeckt, wenn Versuchung und Sünde das Herz erschreckt, dann blick nur nach Golgatha. Sieh, dafür ist gerade der Heiland da. Amen.
Ihr seid schon alle sehr müde geworden, oder? Aber ich freue mich, hier dabei zu sein mit euch zusammen. Wir kommen nicht so oft hier, aber versuchen mit Thomas doch immer wieder die Gemeinschaften mit unserer Gruppe, ja, dabei zu sein. Und als ich gefragt wurde, ob ich über das vergangene Jahr, über unsere Familie etwas erzähle, habe ich überlegt, ich habe so viel zu erzählen, aber wie kann man das zusammenfassen? Und jetzt kam mir da gerade der Gedanke, Oktober hat Herr Nico uns angesprochen, Oktober 2019, ob wir in unserem, also wir wohnen in Siegburg, Tanja, die gerade jetzt ein Zeugnis erzählt hat, ist in Hennef und Carina mit Stefan, die wohnen auch früher in Siegburg, jetzt sind die nach Altdorf umgezogen, also bei uns im Kreis, ob wir einen Gebetskreis gründen können. Und ich bin so dankbar, dass wir seit dem 21. Oktober 2019 uns in unserem kleinen Gebetskreis montags versuchen zu versammeln. Und der Herr hat schon so viel Segen geschenkt, durch Corona war auch eine Unterbrechung. Aber für mich sind diese Gebetskreise sehr, sehr wichtig. Wir haben als Familie schon sehr viele schwere Prüfungen gehabt und auch sehr, sehr viel Segen und Wunder von der Hand des Herrn empfangen dürfen. Und diese Gebetskreise sind für mich auch immer wieder, dass man aus diesem Verzweifeln oder wieder für ein paar Stunden zur Ruhe kommen kann, sich auch mit den Geschwistern vor dem Thron der Gnade auf die Knie werfen und die Sorgen anvertrauen. Ich kann jetzt nur noch, nicht nur für dieses Jahr, ich würde mal sagen, so 2021 war ein schweres Jahr für meinen Mann. Da waren es schwer mit Wunden, mit verschiedenen anderen Sachen. Also man kann schon mit Jahren rechnen, nur mit dann 2022, da hatte ich am 3. Januar zum ersten Mal Rettungswagen für mich gerufen, ging es für mich das Jahr sehr schwer an und wurde irgendwann mal im September operiert, 3 Wochen stationärer Aufenthalt, lange schwere medikamentöse Behandlung. Das Jahr 23 hat für unsere Jungs sehr schwer angefangen, eigentlich schon November 22 hat Josef immer schlimmere Kopfschmerzen gehabt. Ich bin schon überall mit denen gewesen. Bei Emanuel kam es etwas später, dass die Kopfschmerzen dazu kamen. Wir sind an verschiedene Ärzte, Augenärzte, Kinderarzt, Neurologen, wo wir nicht schon alles waren. Man wird von einem zum anderen geschickt. Die Jungs leiden. Josef geht seit Februar diesen Jahres gar nicht mehr zur Schule. Also ein 16-jähriger Junge, der nur noch zu Hause liegt und manchmal so richtig mit Händen seinen Kopf festhält, weil der Schmerz so stark ist, dass es klopft. Und ihm wird nicht geglaubt. Es wird nur gesagt, da stellt sich das nur einfach vor. Und eine Neurologin, wo wir dann zu ihr kamen, wir saßen fast 2 Stunden im Aufnahmeraum, dann in ihrem Zimmer saßen wir dann fast 1 Stunde. Und er sagt, Mama, fahr nach Hause, ich kann nicht mehr. Der hat schon so gelitten. Sagt, Kind, wir haben jetzt auf den Termin so lange gewartet. Und dann kommt sie rein, so ganz fröhlich und glücklich, schiebt ihn zu sich. Also Josef ist mittlerweile schon 1,80 groß. Und wie so ein 5-Jährigen hat sie den Stuhl zu sich gezogen, guckt ihn an und sagt, weißt du, mein Sohn ist auch 15, der hat auch keine Lust, zur Schule zu gehen. Und dann habe ich gesagt, wie können die das? Das Kind leidet schon so lange und das wird einfach nur so vorgeworfen. Dann habe ich mit ihr gesprochen, sage ich, sie haben sich ja gar nicht mal angeschaut, nicht mal gefragt. Ja, das ist schon alles viel zu alt, machen Sie die Untersuchungen neu. Und dann fährt man wieder nach Hause und sagt, ich fahre zu keinem Arzt mehr. Die glauben ja eh nichts. Und irgendwann mal kommt man an die Grenzen. Man betet und manchmal antwortet der Herr nicht direkt. Emanuel, der hat ein bisschen leichter, geht ab und zu zur Schule, manchmal ruft er wieder an, Mama holt mich ab, ich kann nicht, die Kopfschmerzen sind wieder so stark. Mit den Schulen, die Lehrer sind gut und verständnisvoll, aber trotzdem, Noten können nicht gegeben werden, wenn sie so viel fehlen. Und jetzt, am 19. Oktober bin ich sogar nach Bielefeld in die Bethel-Kinderklinik mit Josef gefahren, da wurde auch nur Blutentnahme gemacht, bis jetzt habe ich immer noch keine Ergebnisse. Und jetzt vor 3 Wochen war Josef so schlecht, sehr starke Kopfschmerzen. Zusätzlich kam das Fieber, fast 40. Ich habe gesagt, ich fahre dich jetzt wieder bei uns in die Klinik nach St. Augustin. Habe den dahin gebracht, das ist eine Erkältung. Ich sage, seit einem Jahr, das muss irgendwas. Ich sage, Leute, es geht nicht mehr, warten Sie im Wartezimmer. Ich sage, der gibt mir gleich um, der kann nicht stehen, der kann nicht sitzen, gar nichts. Geben Sie eine Liege. Dann hat man ihn hingelegt, er hat dann gezittert am ganzen Körper, wurde stationär aufgenommen. Entzündungswerte sehr hoch, wurde dann fast 2 Wochen stationär behandelt. Antibiose viermal am Tag, Thrombosespritzen, war Verdacht auf Meningitis, auf Thrombose im Gehirn. Gott sei Dank hat sich das nicht bestätigt. Hat Tabletten bekommen. Durch diese Tabletten im Krankenhaus ging es ihm sehr gut. Oder durch die komplette Behandlung, was er hatte. Ja, der hat jetzt kaum Schmerzen, dem geht's gut, so, jetzt soll er nach Hause. Am Samstag wurde Josef entlassen. Er kam nach Hause, hat sich zur Ruhe gelegt und durch ein warmen Bad wurde der Kopfschmerz wieder sehr stark. Ja, Antibiose wurde ja ein paar Stunden davor abgesetzt. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Auf jeden Fall ist er jetzt seit Samstag zu Hause und ihm geht's wieder sehr schlecht. Am Mittwoch diese Woche sollte ich dann mit beiden Jungs dann nochmal in die Kinderklinik. Also die haben sich dann schon irgendwie gefragt, wie beide Jungs Kopfschmerzen. Also am Anfang hieß es, wir bilden uns das nur ein. Dann habe ich dann mit den beiden Jungs am Mittwoch diese Untersuchung, also die sollten Augenuntersuchung haben, Blutentnahme. Josef wurde bestätigt, dass die Schmerzen halt immer noch da sind, Tabletten wurden erhöht, er ist nach Hause entlassen, also durfte nach Hause gehen bei Manuel, aber obwohl die Schmerzen nicht so stark sind, ist es aber viel schlimmer. Der Gehirndruck ist bei ihm sehr, sehr hoch. Die Ärzte haben sich sogar gewundert, dass er die Schmerzen nicht so stark hatte, aber es musste während der Lumbalpunktion auch Hirnflüssigkeit abgelassen werden. Am Mittwoch haben die das gemacht und meinten, ja, zur Kontrolle machen wir das nochmal. Gestern wurde nochmal Kontrolle gemacht. Ja, obwohl das am Mittwoch abgelassen war, gestern war es noch höher. Nochmal unter Kurznarkose, nochmal Gehirnflüssigkeit abgelassen. Am Montag ist die nächste Untersuchung dran. Manchmal steht man da und weiß nicht, warum der Herr das zulässt. Wie unser Freund gesagt hatte, wir hatten dieses Jahr mit unserer Gemeinde eine Freizeit geplant im September und ob wir dabei sein werden oder nicht. Ich sage, ja Alex, da ist so eins nach dem anderen. Ein paar Tage davor hat meine Neurologin mir verboten, mit dem Auto zu fahren, war auch so ein Missverständnis. Dadurch hat der Herr aber zugelassen, dass unsere Tochter, die eigentlich keinen Urlaub haben durfte, sie hat am 1. August angefangen mit der Ausbildung und weil mir ein Verbot ausgestellt wurde, hat sie ihre Chefin dann überreden können, dass sie mit uns nach Österreich mitfährt. Ja, und das war auch eine gesegnete Freizeit, waren wir dabei und er sagt, bei euch geht's ja sportlich zu. Ich sage, ja, manchmal kann man sich gar nicht umschauen. Jeden Morgen weißt du nicht, was dich erwartet und es ist immer, man steht einfach auf und denkt, Herr, führe du. Ich weiß manchmal nicht, wie es weiter sein wird und auch wenn wir morgens dann am Montag aufstehen, wissen wir nicht, ob wir dann abends zum Gebetskreis kommen können oder nicht. Manchmal sind so viele Termine, aber wir versuchen trotzdem und der Herr segnet und hilft doch immer wieder. Und so freue ich mich, dass ich auch heute mit dabei sein darf, obwohl unser Sohn jetzt stationär behandelt wird und auch da so viele Schwierigkeiten sind. Doch wir können uns nur auf den Herrn verlassen und wie es auch im Psalm 121 steht, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und in Klageliedern 3,26 steht auch, es ist gut, geduldig zu sein und still auf die Hilfe des Herrn zu hoffen. Es ist manchmal schwer, stille zu sein, man versucht irgendwas zu machen, irgendwas zu erledigen, aber manchmal muss man einfach abwarten und wir wissen nicht, was uns das neue Jahr bringen wird, wie dieses Jahr zu Ende sein wird. Wenn ihr Freude habt, betet, unterstützt uns auch im Gebet. Und zum Schluss wollte ich auch uns allen noch ein Gedicht vorlesen, dass der Herr uns auch hilft. Wer glaubt, hat's gut. Wer glaubt, braucht ängstlich nicht zu eilen. Wer glaubt, der wartet froh und still, bis sich die Fluten vor ihm teilen, bis sich die Kette lösen will. Wer glaubt, der greift ins Unsichtbare mit fester Hand, die nicht mehr bebt, und dann sich Gott auch offenbare. Er zweifelt nicht, er weiß, Gott lebt. Wer glaubt, ist in dem Herrn geborgen. Wer glaubt, ruht auch, wenn er nichts sieht. Wer glaubt, der lässt den Vater sorgen und singt auch nachts ein Siegeslied. Amen.
Oh. Gott kam in diese Welt, weil uns der Friede fehlt. Gott kam in unsere Nacht, weil er an uns gedacht. Doch diese Welt hat keinen Platz für ihn, für seinen Sohn war kein Zuhause. Er kam zu uns, doch keiner wollte ihn, den vielen war der Heiland unbequem. Er kam aus Liebe, doch er sucht uns immer noch. Er kam mit unserer Zeit in Kriegs- und Herzeleid. Doch diese Welt hat keinen Platz für ihn. Ein dunkler Stall, das war sein Los. Er kam zu uns, wir wollten ihn nicht sehen, und klopft er an, musste er weitergehen. Er kam in diese Welt, hat Liebe dargestellt, verließ den Himmelsthron, bekam die Dornenkron. Ja, diese Welt hat keinen Platz für ihn, für Gottes Sohn lebt nur ein Kreuz. Er kommt zu dir, hast du jetzt Raum für ihn? O, lass ihn nicht an dir vorübergehen.
Wir haben gerade gesungen, er liebt auch mich. Sind wir dessen gewiss, dass er dich liebt und mich liebt? Das ist sehr wichtig, dass wir das auch in unserem Herzen auch verspüren können. Ich wollte so, wie es besser ist, aber kam so wie immer. Ich denke, das ist uns allen bekannt. Wie kommt es, dass alle Dinge, die der Herr geschehen lässt in unserem Leben, also da geht es ja auch darum, dass die nach seinem Ratschluss berufen sind, alle Dinge zum Besten dienen. Wie kommt es, dass es zum Besten dient? Was ist die Ursache? Warum kommt es bei uns Menschen nicht immer so, dass es wirklich gut geworden ist, sondern wie immer? Und wie kommt das wie immer? So, dass wir manchmal traurig werden. Es ist nicht so ausgekommen, wie man gedacht hatte, wo wir Bethus gebaut haben. Und wir kennen ja, es ist viel Arbeit und auch während Arbeit oder es sind ja auch manchmal gefährliche Arbeiten. Und mein Schwiegerpapa, der war der Bauleiter da und da wo die Estrich dann gelegt haben, das war schon im Herbst, und die Maschine, die dann diese Mischung dann pumpte, der Schlauch war zugefroren. Und die wussten aber das nicht und wollten, nur haben angemacht und das ging nicht. Dann haben die ein bisschen Druck gemacht und der Schlauch riss ab und ist an seinem Fuß also gekommen, also wurde schwer verletzt. Und nach kurzer Zeit steht er auf und sagt, bedankt sich bei Gott für seine große Liebe. Wie kommt es? Ich denke, wir wissen, um was es geht. Die Liebe, die tut dem Nächsten nichts Böses. Und alles, was Gott tut, tut er aus Liebe. Und das sind wir überzeugt. Je mehr wir mit Gott zusammenleben und je mehr wir die Erfahrungen sammeln, müssen wir immer mehr und mehr zustimmen und sagen, weil Gott uns so liebt. Und ich möchte uns auch den wohlbekannten Vers, den würde ich fast sagen, dass alle den auswendig kennen, lesen aus Evangelium Johannes Kapitel 3, Vers 16. Evangelium Johannes Kapitel 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Wie sehr hat Gott die Welt geliebt? Gibt es so ein Messgerät, das es messen kann? Und ich denke, wenn wir jetzt sprechen würden, fragen würden, wie sehr, so würden wir den Grad, die Stärke seiner Liebe aus unserem Leben nur sagen können, wie weit wir die Liebe Gottes erfahren haben. Manche sagen sogar, soll das der liebende Gott sein? Wie kommt es, dass Menschen zu sowas kommen, zu solchem Entschluss? Aber wir sehen hier, das Wort Gottes sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und das, wenn wir auch sehen, Weihnachten, wir waren auch mit der Jugend zusammen und haben Weihnachten gefeiert und so, und dann hat man so einfach die Frage im Raum gestellt und jeder so hat so seine Gedanken gesprochen, was bedeutet für dich Weihnachten? Und da kamen viele so Aussagen und die sind auch richtig. Aber was ist der Beweggrund dem allen Guten? Das ist die Liebe Gottes. Das ist der Beweggrund, so sehr, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Apostel Paulus schreibt an die Korinther, 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 14, und da sagt er, denn die Liebe Christi drängt uns. Wir als Menschen, wir können über eins und das andere noch gleichgültig rüberschauen, aber nicht Gott. Warum? Weil die Liebe, die drängt. Und diese Liebe hat Gott uns Menschen auch gegeben. In Römer Kapitel 5, Vers 5, da im zweiten Abschnitt, da lesen wir, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und wir dürfen in dieser Liebe leben und diese Liebe weitergeben. Ich habe mal mit einem Bruder gesprochen, das ist der Bruder von meiner Frau, die ist schon verstorben. Aber wir haben mit ihm gesprochen und dann habe ich gesagt, man kann lieben, nicht lieben und trotzdem vieles tun. Man kann vieles tun und dabei die Liebe nicht haben. Wir als Menschen, wir sind fähig das. Er sagt aber, man kann nicht aber lieben und nichts tun. Und das sehen wir besonders an unserem himmlischen Vater. Man kann nicht lieben, also dass man liebt und nichts tut. Das ist keine Liebe. Die Liebe, die ist wirksam. Die Liebe, die lässt nicht in Ruhe, sie treibt, sie drängt. Und bei uns Menschen können es viele Gründe sein, warum wir eins und das andere tun. Es kann sein vielleicht, was werden die Menschen denken, wenn sie das sehen? Ja, dann tun wir das nicht. Oder wir tun gerade, um von den Menschen geehrt zu sein, um vielleicht das von den Menschen ein Lob zu hören. Oder wir beabsichtigen einen Gewinn. Oder vielleicht, dass man uns den Dank oder ja zurückgibt, das, was wir erwarten. In 5. Buch Mose, Kapitel 7, Verse 7 und 8, da spricht nochmal Mose zu dem Volke und sagte den Grund, warum sie erwählt worden sind. Nicht, weil sie zahlreicher sind als alle anderen Völker. Nein, sondern weil der Herr euch liebte. Die Liebe war der Beweggrund, warum er das Volk erwählt hatte. Nun, wir wollen heute nicht die Liebe Gottes in Frage stellen, aber wir wollen über die Liebe Gottes sprechen oder sprechen, worin zeigt sich die Liebe Gottes? Worin sehen wir die Liebe Gottes? Und heute ist es durch viele Zeugnisse, auch Gedichte und Lieder, erklungen, die Liebe Gottes. Wunder der Weihnacht, wer kann es erfassen? Und zum Schluss waren die Worte, Wunder der Weihnacht, göttlicher gab. Gott hat uns ein wunderbares Geschenk bereitet, in Jesus Christus, aus Liebe zu uns Menschen. Die Liebe Gottes sehen wir nicht, oder wir als Menschen, wir sprechen manchmal, ich liebe dich, aber nicht immer verspürt man diese Liebe. Ich wollte kurz über ein paar praktische Dinge sprechen, wo wir die Liebe Gottes sehen. Und was mir besonders wichtig war in Evangelium Johannes Kapitel 1, Vers 18, ich möchte da nur einen Gedanken entnehmen. Evangelium Johannes Kapitel 1, Vers 18, niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Ich möchte jetzt hier keine Auslegung machen, aber ich will nur den Gedanken nehmen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist. Jesus Christus, bevor er auf diese Erde kam, war er im Schoß des Vaters. Er war im Himmel. Er hatte die Herrlichkeit. Und ich habe nachgeguckt, was bedeutet, im Schoß zu sein. Was bedeutet das Wort Schoß? Und in dem Urtext, im griechischen Wort, das ist das Wort Kolpos, bedeutet Stelle, wo man geborgen ist. Die Stelle, an die man jemand oder etwas Geliebtes nimmt, in diese Stelle. So, dass dieses Kolpos engste und innigste Gemeinschaft meint. Er, wie wir auch wissen, wo Gott selber spricht, das ist mein Geliebter. Dies ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Jesus Christus hatte es im Himmel gut und er war im Schoße seines Vaters als geliebter Sohn und Gott liebte ihn. Und das spricht auch Jesus und er spricht auch in seinem hohepriesterlichen Gebet über die Einheit und über dieses Gleichsein. Und das geschieht nur, wenn die Liebe da ist. Und er hat den Thron seines Vaters verlassen. Er hat es nicht nötig. Ihm ging es gut. Aber der Beweggrund, warum kam er auf diese Erde? Und wenn wir dann auch schauen, in welche Gesellschaft, sagen wir so, kam er? Zu welchen Menschen kam er? Er kam nicht zu den Menschen, die ihn mit Freuden empfangen haben. Wir haben auch schon heute gehört, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die nahmen ihn nicht an, sondern vielmehr, wir nehmen jetzt auch bei uns in der Gemeinde das Evangelium Johannes. Und wenn man das so ein bisschen hinein vertiefert, er hatte viel Feindschaft erlebt und viel feindliche Gesinnung oder feindliche Einstellung gegenüber ihm. Und wenn wir schauen, wie er diesen Weg gegangen ist, wie er beleidigt wurde und dann wurde gesagt, du hast den Dämon und er wurde auch beleidigt. Und nicht wenig. Aber was mir so sehr erstaunlich ist, Jesus Christus, er reagiert darauf nicht, sondern er setzt seinen Dienst weiter fort und spricht über die Wahrheiten, über das, was er bei seinem himmlischen Vater gehört hat. Das gibt er weiter und gibt den Menschen weiter Wahrheiten. Und diese Menschen, die gegen ihn sind, die ladet er wiederum ein zu dem, dass sie diese Wahrheit erkennen, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und nicht den Zorn Gottes erleben, sondern die Gnade Gottes erleben. Gott schenkte uns das Teuerste, damit wir zu dieser Wahrheit kommen, damit wir den Sinn des Lebens finden, damit wir die Ewigkeit bei ihm sein können. Und ich möchte hier ein kurzes Zitat lesen aus einem Traktat, das war mir sehr wichtig. Hier lesen wir, dass die Liebe Gottes wird in Christus offenbar. Wir können unserem Gott ins Herz schauen, wenn wir Jesus Christus sehen. Wir erkennen im Sohn Gottes die gewaltige Kraft, die stärker ist als alles. Und diese Kraft ist die Liebe Gottes, die sich offenbaren will. Die Liebe Gottes ist die Kraft, die den Willen Gottes bewegte und alles daran setzte und jeden Preis bezahlte, um ihr Ziel zu erreichen. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Wenn wir lesen in Philipperbrief Kapitel 2, dann wird die Gemeinde zu Philippi zugerufen, die sollen so gesinnt sein, wie auch Jesus Christus war. Und dann wird es uns gesagt über das, was eigentlich es ihm gekostet hat und welchen Weg musste Jesus Christus gehen, um zu uns Menschen zu kommen, um uns seine Liebe zu zeigen oder um das zu erfüllen, wozu die Liebe, seine Liebe zu uns gedrängt hatte. Wir lesen Philipper Kapitel 2, ab Vers 6 bis Vers 8 werde ich lesen. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Knechtsgestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuze, was die Liebe alles bewirken kann. Wir als Menschen, Gott führt uns manchmal so, dass wir, wie Bruder schon gesagt hatte, eine Stufe tiefer werden, damit wir zu einer und die andere Einsicht kommen, damit wir Liebe lernen. Jesus Christus, Gott, der die Liebe ist, erniedrigte sich selbst, von Gott zum Knechtsgestalt geworden, als ein Knecht. Wir als Menschen, wir sagen manchmal, wir können sagen, ich bin ein Knecht, aber wehe, wenn jemand mich beleidigt, wehe, wenn jemand über mich das sagt, was eigentlich nicht in meinem Sinne ist, dann werden wir schnell nicht ein Knecht, sondern wir werden zu einem Herrscher oder noch so, dass wir zeigen, wer wir sind. Bei Jesus Christus war es so nicht. Er hat Knechtsgestalt angenommen, wurde wie ein Mensch. Und um diese Knechtsgestalt anzunehmen, das war nicht so einfach. Er musste sich erniedrigen. Und in russischer Übersetzung, in russischer Bibel gefällt mir besonders, «Уничижив себя, он смирился с этим». Er war damit einverstanden, indem dass er sich erniedrigt hat, auf diese unterste Stufe gekommen und er war damit einverstanden. Und ein Bruder sagte, er wurde erniedrigt von den Menschen sehr, aber die kamen zu spät. Er kam ihnen zuvor, er erniedrigte sich selbst. Und das kann die Liebe. Das kann nur die Liebe. Sich so erniedrigen, dass wenn ich auch beleidigt werde, wo der Schöpfer vor seiner Schöpfung stand, wenn wir nehmen die Kreuzigung, die er erleben musste, um meinet und deinetwillen, wie die Schöpfung über seinen Schöpfer erhoben hat, wie sie über ihn gespottet und verhöhnt haben, wie viel Schmerzen wurde ihm angetan und das ertrug er alles in Liebe. Und er betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er drohte nicht und er schimpfte nicht zurück, sondern er betete für sie, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das zeigt uns göttliche Liebe. In Römerbrief Kapitel 5, Vers 8, dort lesen wir, dass Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das, was uns Menschen schwerfällt, weil gerade Mangel an Liebe da ist, das ist der Grund, warum uns das schwerfällt. Das hat Jesus Christus getan und wir sehen, dass Gott beweist seine Liebe, indem dass Christus für uns gestorben war, als wir noch Sünder waren, wo wir noch feindlich gesinnt waren und wo wir von ihm uns abwandten und vielmehr, wo er zu uns kam mit guter Absicht, haben wir ihn verworfen, gekreuzigt und sterben lassen. Und trotz unserer Sünde, trotz unserer Feindschaft, trotz dass wir Menschen gegen ihn so waren, wartet er geduldig, dass jeder zu ihm kommt, um Vergebung und Leben zu empfangen, ohne Verdienst durch Glauben. So einfach hat Gott in seiner Liebe für uns die Rettung gemacht. Und wenn heute einer da ist, der noch nicht versöhnt ist mit unserem himmlischen Vater, der noch diese rettende Gnade nicht angenommen hat, heute ist die Zeit, heute ist die angenehme Zeit, um diese Liebe Gottes in Anspruch zu nehmen und die Vergebung der Sünden zu empfangen. Und abschließend möchte ich mit einem Vers aus Jeremia Kapitel 31, Vers 3. Jeremia Kapitel 31, Vers 3, dort wird uns gesagt, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Lasst uns auch in Gebeten Gott danken für seine große Liebe. Wie mit unserer menschlichen Sprache können es nicht so beschreiben. Wir können es auch nicht so vorbringen. Und das war auch mein Gebet, Herr, ich bin viel zu schwach, über deine Liebe zu sprechen. Wie kann ich deine große Liebe weiterzugeben? Aber wir haben heute schon viel gehört und jeder von uns haben wir von dieser Liebe in unserem Leben erlebt. Lasst uns jetzt auch im Gebeten, wie wir auch gesungen haben, das ihn danken, ihn loben für seine ewige Liebe gegenüber uns Menschen. Amen.